Ja, liebe Gemeinde, ich hoffe, ihr seid bereit für Gottes Wort zu euch sprechen zu lassen. Wir haben heute mal wieder einen sehr spannenden Text. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir gehen gerade in dieser besonderen Zeit durch sehr herausfordernde Texte und so auch dieser Text heute. Und ich hoffe, dass du dich heute neu ausrichten lässt auf Gott, auf Christus, durch diesen besonderen Text aus dem Lukas-Evangelium, den Georg uns gerade vorgelesen hat. Und das Thema der heutigen Predigt lautet Himmelwärts leben. Letzte Woche lief im Fernsehen ein Historienfilm, den vielleicht einige von euch kennen, der Film Königreich der Himmel. Und dieser Film erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der zum Kreuzritter wird und es sich zur Aufgabe macht, Jerusalem zu verteidigen. Und irgendwo mehr gegen Ende des Films begegnet er einem ziemlich desillusionierten Kreuzritter, der gerade dabei ist, das Heilige Land zu verlassen. Und die Begründung, die ihm dafür gibt, ist: Uns wurde gesagt, wir würden für Gott und sein Reich kämpfen. Dabei sind wir hier nur, um unseren Reichtum und Wohlstand zu vergrößern. Und ich fand diese Aussage sehr spannend, weil sie ziemlich gut in das 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums passt. Gerade die berühmte Geschichte des reichen Kornbauers, die Georg uns letztes Mal erklärt hat, dreht sich ja um diese Frage: Wie und wofür lebe ich? Und auch in unserem Text werden wir spätestens im zweiten Teil mit dieser Frage konfrontiert, ob wir Diener sind, die mit sich selbst beschäftigt sind, mit der Verwaltung ihres eigenen Reiches oder mit dem König, der bald kommt, und seinem Reich. Und gewissermaßen beantwortet Jesus mit unserem Text eine Frage, die mit dem Abschluss des Textes vorher im Raum steht. Jesus spricht ja dort davon, dass wir keine Schätze hier auf der Erde sammeln sollen, sondern im Himmel. Denn wo immer unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Wo immer unsere Prioritäten sind, da ist auch unser Herz. Und die Frage ist jetzt: Wie sieht das eigentlich praktisch aus, wenn mein Schatz im Himmel ist? Wie kann ich mein Herz davor bewahren, Schätze auf dieser Erde zu sammeln? Und Jesus gibt uns in unserem Text sozusagen das Gegenmittel. Das Gegenmittel gegen ein Leben, das sich nur auf das Hier und Jetzt fokussiert. Und seine Botschaft an uns ist sehr einfach. Deine Gedanken sollten sich nicht um dein eigenes Leben oder dein eigenes kleines Reich kreisen, sondern darum, dass ich eines Tages wiederkommen werde. Richte deine Augen und dein Herz auf mein Kommen aus und investiere dich bis dahin treu und voller Hingabe in mein Reich. Das ist das Gegenmittel. Strecke dich aus nach dem König, der bald wiederkommt, nach seinem zweiten Kommen, und investiere dich in dieser Zeit in sein Reich, das für immer bleibt. Und wir sollen wie Diener sein, die ihren Herrn erwarten, und wir sollen wie Verwalter sein, die in der Zeit, wo ihr Herr nicht da ist, verantwortungsvoll mit den Aufgaben und mit der Verantwortung umgehen, die er uns in die Hände gibt. Und wir können deshalb den Text ganz gut in zwei Abschnitte teilen, die quasi zwei Ausrichtungen des christlichen Glaubens besprechen. Ja, in den Versen 35 bis 40 haben wir die vertikale Ausrichtung, auf Christus und sein zweites Kommen. Und in den zweiten Text, Hefe 41 bis 48, sozusagen die horizontale Ausrichtung auf den Dienst für Gott in der Gegenwart. Und diese beiden Perspektiven hängen ganz eng miteinander zusammen. Denn das, was du über deine Zukunft glaubst, entscheidet darüber, wie du in deiner Gegenwart lebst. Das, was du über deine Zukunft glaubst, ist entscheidend dafür, wie du in deiner Gegenwart lebst. Und so hat Jesus für dich und mich heute zwei ganz einfache Appelle. Erwarte deinen König und diene deinem König. Das ist das Erste, was wir sein sollen: wartende Diener, unseren König erwarten. Als Bill Clinton zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten ernannt wurde, hielt er eine Rede, die er mit folgendem Satz abschloss: I still believe in a place called hope. Ja, ich glaube immer noch an einen Ort, der Hoffnung heißt. Clinton wurde in einem Ort namens Hope geboren. Und hier waren seine Wurzeln, und er wollte deutlich machen, wahrscheinlich, dass er seine Vergangenheit nicht vergessen hat. Er wollte zeigen: Ich bin immer noch dieser Junge aus Hope. Aber natürlich, er wollte auch damit seine Vision für die Vereinigten Staaten deutlich machen. Amerika sollte unter seiner Führung dieser Ort der Hoffnung werden. Nun, wer die Geschichte der Menschheit ehrlich studiert, wird schnell merken, dass es diesen Ort echter, bleibender Hoffnung nicht auf dieser Erde gibt. aber die menschliche Sehnsucht danach, nach diesem Ort, ist real. Und sie steckt tief in unseren Knochen, bei jedem Menschen. Warum? Weil unser ganzes Wesen, wie weit wir auch von unserem Schöpfer weg sind, von diesem bleibenden Gefühl geprägt ist, nicht dort zu sein, wo wir eigentlich hingehören. Ja, als Christen wissen wir, dass es diesen Ort tatsächlich gibt. Diesen Ort ungetrübter Hoffnung und Zufriedenheit. Es ist dieser Ort, den uns die Bibel als neuen Himmel und neue Erde vorstellt. Und darauf ist unsere Sehnsucht gerichtet. Und aus der Bibel wissen wir, dass dieser neue Himmel und die neue Erde anbrechen werden und sichtbare Realität werden, wenn Christus sichtbar erscheint zum zweiten Mal. Und Jesus will uns im ersten Teil des Textes jetzt dazu auffordern, wachsam zu sein, uns bereit zu machen und auf sein Kommen auszurichten. Und dazu gebraucht er zwei Bilder. Und diese beiden Bilder sind wiederum von zwei Appellen umrahmt. Ja, in Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet sein und die Lampen brennend. Und Vers 40, auch ihr seid bereit. Ja, Jesus greift zunächst das Bild von Dienern auf, die auf ihren Herrn warten, der für eine Hochzeit verreist ist. Hochzeiten im alten vorderen Orient konnten manchmal ganz schön lang sein. Die dauerten nicht einfach nur einen Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen. Ja, sie dauerten manchmal mehrere Tage. Und es war nicht so richtig klar, wann sie aufhörten. Kommt drauf an, wie die Stimmung ist. Und es war nicht klar, wann der Hausherr zurückkehren würde. Und deswegen mussten die Diener zu jeder Zeit wachsam, passend gekleidet und bereit sein. Sie konnten nicht in Jogginghosen rumchillen. Ja, sie mussten aktiv warten. Warum? Vers 36. Damit, wenn der Hausherr kommt, sie ihm sogleich öffnen. Ja, sogleich. Also sie haben ihn erwartet. Sie waren vorbereitet und wach, um ihren Herrn zu empfangen. Und solche Diener, sagt Jesus, sind glücklich zu preisen. Zweimal in unserem Text sagt er es. Sie sind glücklich zu preisen. Und warum? Weil sie von ihrem Herrn für ihr treues Warten belohnt werden. Schaut mal, was in Vers 37 passiert. Wahrlich, ich sage euch, sagt dort Jesus, er, also der Hausherr, wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen, also die Diener, und wird hinzutreten und sie bedienen. Also der Herr wird zum Diener. Was für ein Bild. Und Jesus gebraucht dann noch dieses zweite Bild von einem Hausherrn, der sich auf den Einbruch eines Diebes vorbereitet hat. Auch wenn er nicht weiß, wann es dazu kommen wird, er weiß nicht, wann der Dieb kommt, aber er ist vorbereitet dafür. Und die Botschaft ist klar. Und Jesus fasst sie zusammen in Vers 40. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Zusammengefasst sagt Jesus seinen Jüngern hier eigentlich vier ganz einfache, aber entscheidende Dinge. Ich werde sichtbar wiederkommen. Bis zu meiner Rückkehr wird einiges an Zeit vergehen. Meine Rückkehr wird plötzlich und völlig überraschend sein. Und wer treu auf meine Rückkehr wartet, wird belohnt werden. Ja? Beide Bilder, die Jesus hier gebraucht, sollen uns dazu bewegen, die richtige Haltung einzunehmen in Bezug auf das Kommen unseres Königs. Und diese Haltung macht er eigentlich schon mit dem ersten Appell klar in Vers 35. Schaut da nochmal rein, wie er das hier sagt. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Ja, mit anderen Worten, seid vorbereitet, seid angezogen, seid wachsam. Und gerade der erste Teil dieses Appells ist total spannend. Eure Lenden sollen umgürtet sein. Ja, kurz zum Verständnis, früher trugen die Menschen lange Gewänder und um sich vernünftig fortbewegen zu können, band man eine Art Gürtel um die Hüften. Das ist der historisch-kulturelle Hintergrund dieses Satzes. Aber dieser Satz ist total spannend, wenn man ihn aus der Geschichte Israels mal betrachtet. Denn dieser Appell hat seinen Hintergrund in 2. Mose 12, in der Exodus-Geschichte, bei der Einsetzung des Passas. Und dort sagt Gott zu Israel, so aber sollt ihr das Passa essen, eure Lenden umgürtet, da haben wir's, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in der Hand. Ja, also Israel sollte sich auf die große Erlösung vorbereiten. Sie sollten eine Haltung des Erwartens einnehmen, weil Gott bald eingreifen würde. Mit Gericht an den Ägyptern und mit einer großen Erlösung der Israeliten. Ja, und Jesus benutzt jetzt dieses Bild in unserem Text und sagt uns, macht euch bereit. Ich werde bald für alle sichtbar erscheinen und ich komme für einen viel größeren Exodus. Ich werde nämlich die ganze Schöpfung vom Fluch der Sünde befreien. Ich komme, um Gericht zu üben an meinen Feinden und ich komme, um die Menschen, die zu mir gehören, um mein Volk für immer zu erlösen und sie in das Land, in das verheißene Land meines Vaters zu führen. Seid wachsam und wartet auf mich. Ja, Christus wird eines Tages in Herrlichkeit und für alle sichtbar erscheinen. Es wird ein Moment sein, der zugleich unendlich herrlich und furchterregend sein wird. Ja, Petrus in dem Text, den wir gerade gelesen haben, versucht das irgendwie zu beschreiben. Die Neue Genfer Übersetzung gibt das ganz gut auch wieder. Der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Ja, die Bibel beschreibt das Erscheinen Jesu wie den Auftritt eines Königs. Es wird angekündigt durch die Stimme eines Erzengels und den Schall einer lauten Posaune. Von einem Moment auf den nächsten wird sich der Himmel öffnen und die Erde wird erbeben. Der Sohn Gottes wird zum zweiten Mal erscheinen, aber diesmal nicht als schwaches Kind, sondern als allmächtiger König und Richter. Und ausnahmslos jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Christus wird in seiner unendlichen Autorität sein Urteil sprechen. Dieser Moment wird ein Moment ultimativer Konsequenz sein. Er wird seinen Mund öffnen und von einem Moment auf den anderen wird alle Finsternis zu einem Ende kommen. Wie ein Löwe wird er brüllen und das Böse und all seine Auswüchse werden in sich zusammenfallen und jede Macht verlieren. Er wird die richten, die ihn abgelehnt haben und wird sein Volk für immer in seine Herrlichkeit nehmen. Die Geschichte der gesamten Menschheit läuft auf diesen Moment zu, unaufhaltsam. Und die ganz natürliche Anwendung, vor der wir hier als Kinder Gottes gestellt werden, ist, wie bewusst erwarte ich das Kommen meines Königs? Habe ich diese aktive Erwartungshaltung? Das Neue Testament, wenn wir es mal von vorne bis hinten durchgehen, ist durchzogen von dem Gedanken des Wartens auf das Kommen Jesu. Vielleicht ein Fakt nebenbei. Das Neue Testament hat insgesamt 260 Kapitel. Und in diesen 260 Kapiteln wird das zweite Kommen Jesu nicht weniger als 318 Mal erwähnt. 318 Mal. Anders ausgedrückt, auf 25 Verse kommt ein Hinweis auf sein zweites Kommen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Mir bislang noch nicht. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Wie präsent ist eigentlich der Gedanke, dass mein König wiederkommt, dass er heute noch erscheinen könnte? Wie geerdet bin ich doch mittlerweile, dass ich nur noch selten bis gar nicht bete, Herr, bitte komm und erschein doch endlich in deiner Herrlichkeit. Wie oft ist der Gedanke daran, dass Jesus wiederkommt, tatsächlich Teil meines Lebens, meines Alltags? Schlägt mein Herz für diesen Moment und für das Reich, das dann sichtbar erscheinen wird? Oder schlägt es vielmehr für die Dinge, die in diesem letzten Moment jeden Wert verlieren werden? Jeden Wert verlieren werden. Ja, wie sehr gilt meine Sehnsucht diesem großen Exodus? Wie sehr kann ich sagen, angelehnt an das Zitat von Bill Clinton, ich glaube immer noch, dass es diesen Ort gibt, den ich Hoffnung nenne. Ja. Was ist unser Problem? Ich glaube, dass Jesus es im Text vorher offenlegt, über den Georg letzte Woche gepredigt hat. Das Problem ist, dass auch wir als Kinder Gottes die Tendenz in uns haben, alles von diesem Leben zu erwarten, wodurch Jesus und sein kommendes Reich immer mehr in den Hintergrund geraten. Irgendwie machen wir doch so schnell die Welt und was sie uns bietet zum Ort unserer Hoffnung, zum Ort, den wir Hoffnung nennen. Um im Bild des Textes zu bleiben, wir sind nicht mehr so richtig wach. Ja, irdische Sorgen, Beschäftigungen, Ablenkungen, Prioritäten bringen uns dazu, einzunicken, und Christus und sein kommendes Reich aus den Augen zu verlieren. Und Jesus ruft dich und mich heute ganz neu dazu auf, uns aktiv auf sein Kommen vorzubereiten und auszurichten. Wir sollen Diener sein, die ihren Herrn erwarten. Wir sollen Menschen sein, an dessen Leben und Haltung man erkennt, dass es einen Ort gibt, auf den ihre Hoffnung ausgerichtet ist, der nicht in dieser Welt ist. Dass sie hier keine bleibende Stadt haben, sondern eine andere herbeisehnen. Ja, mit Paulus sollen wir Menschen mit dieser Perspektive sein. Für mich aber liegt die Siegeskrone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung an diesem Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb haben. Erwartest du diesen Tag? Freust du dich auf diesen Tag? Ja, unser Text liefert uns einen riesigen Grund, warum wir uns freuen sollten. Weil uns Jesus ein unglaubliches Bild davon gibt, was Himmel bedeutet. Der Hausherr in dem Bild umgürtet sich selbst und fängt an, seine treu wartenden Diener zu bedienen. Sie haben gewacht, gewartet, Stunden, vielleicht sogar tagelang, und jetzt dürfen sie zur Ruhe kommen. Ja, man kann sich das so richtig vorstellen, wie der Hausherr nach Hause kommt und die Diener wollen gerade anfangen, ihm zu dienen. Und er sagt, nee, warte mal, setzt euch mal hin. Und er selbst zieht sich die Arbeitsklamotten an und fängt an, sie zu bedienen. Er fängt ihnen an, zu essen zu geben, zu trinken zu geben. Und dann setzt er sich zu ihnen und isst mit ihnen gemeinsam. Und sie sind wahrscheinlich völlig baff, was macht der da? Es ist eine krasse Umkehrung, aber genau das ist Himmel. Es ist ein wunderbares Bild dafür, was dich und mich erwartet. Ein himmlisches Bankett, an dem der Hunger und die Sehnsucht unserer Seele für immer gestillt werden, weil Christus selbst dafür sorgen wird. Christus wird eines Tages wiederkommen und er wird uns zu sich holen. Er wird die, die ihn treu erwarten, reich belohnen. Er wird sie nehmen und in diesen Ort unzerstörbarer Freude und Zufriedenheit führen. Zu seinem Vater. Und dort an diesem Bankett wird unser so oft geschäftiges, getriebenes und manchmal sehr ängstliches Herz für immer zur Ruhe kommen. Dort wird dieser große Hirte sich um seine Schafe kümmern. Unser Herz wird mit tiefer Zufriedenheit erfüllt werden. Warum? Weil der König der Könige seinen Dienern in unbeschreiblicher Art und Weise dienen wird. Er wird bis in alle Ewigkeit nicht aufhören, uns zu beschenken. Tag für Tag wird eine Freude, die du bis dahin noch nie erlebt hast, dein Herz durchfluten. Wir werden nach Hause kommen und er wird zu uns sagen, was in Matthäus 25 steht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Ja, und deshalb ist der Gedanke daran, dass Jesus wiederkommen wird, für uns als Kinder Gottes ein befreiender Gedanke, der echte Freude in uns auslösen sollte. Und ich will dich deshalb einfach einladen, freu dich neu auf diesen Ort und strecke dich danach aus. Erwarte deinen König. Und vielleicht gerade, wenn du jetzt gerade durch tiefes Leid gehst, heb deine Augen empor, heb sie nach oben und erwarte deinen König, der dir in alle Ewigkeit dienen wird. Der Text geht aber weiter. Und es ist total wichtig, dass er weitergeht. Denn Jesus will dir und mir klar machen, dass eine Ausrichtung auf sein zukünftiges Kommen nicht bedeutet, dass wir keine Aufgabe hier auf der Erde haben. Scott Salt ist ein Pastor aus Nashville. Er hat mal einen interessanten Satz gesagt: Je mehr wir auf den Himmel ausgerichtet sind, desto brauchbarer sind wir für die Erde. Ja, je mehr wir auf den Himmel ausgerichtet sind, desto brauchbarer sind wir für die Erde. Und das passt gut zu dem, was wir hier sehen. Wir sollen nicht nur wartende Diener sein, sondern auch treue Verwalter in der Zeit, bis er wiederkommt. Und das ist unser zweiter Punkt, treue Verwalter, unserem König dienen. Ich weiß nicht, ob du auch diese Erfahrung in deiner Schullaufbahn gemacht hast oder vielleicht sogar noch machst. Bei uns, vor allem so in der 5. bis 8. Klasse, war das mehr oder weniger der Regelfall. Der Lehrer verlässt den Klassenraum, um etwas anderes zu erledigen und gibt den Schülern für die Zeit seiner Abwesenheit eine Aufgabe, die sie erledigen sollen. Kaum hat der Lehrer das Klassenzimmer verlassen, tritt ein Zustand ein, den man gut mit dem Wort Anarchie beschreiben kann. Ja, Chaos bricht aus. Die einen fangen an, sich mit Gegenständen zu bewerfen, es kommt zu Rangeleien, andere machen noch schnell die Hausaufgaben für die nächsten Unterrichtsstunden. Was kaum jemand macht, oder nur sehr wenige, ist die Aufgabe, die der Lehrer für diese Zeit verteilt hat. Und ich musste bei der Vorbereitung der Predigt an diese Situation aus meiner Schulzeit denken und habe mich gefragt, wie verbringen eigentlich wir Christen die Zeit, in der Jesus zumindest nicht sichtbar bei uns ist? Wie nutzen wir die Zeit, bis er wiederkommt? Erfüllen wir die Aufgaben, den Auftrag, den er uns gibt? Wie setzen wir die Gaben, die Ressourcen ein, die er uns anvertraut? Petrus hat in unserem Text, wie so oft in den Evangelien, Gesprächsbedarf. Er hat sich das Gleichnis angehört und stellt jetzt eine Rückfrage. In Vers 41. Herr, über wen redest du hier? Ja, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Jesus, wen meinst du damit? Die anderen oder uns auch? Und worauf Jesus so eine typische Jesus-Antwort gibt, er antwortet nämlich gar nicht, so richtig zumindest, sondern er erzählt ein weiteres Gleichnis von treuen und untreuen Verwaltern. Und hier lernen wir etwas ganz Entscheidendes, nämlich auf Jesus zu warten, bedeutet nicht, sich zurückzulehnen, einfach abzuwarten und nichts zu tun. Es bedeutet, aktiv zu werden, zur Ehre Gottes, für sein Reich und zum Guten unserer Nächsten. Für die Theologiebegeisterten vielleicht unter uns, das ist ganz wichtig. Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, von der letzten Zeit, ist nicht dazu da, um uns Details über den Verlauf der Zukunft zu verraten, sondern um uns zu befähigen, in der Gegenwart für Jesus und sein Reich zu leben, bis er wiederkommt. Und das sehen wir auch in unserem Text sehr deutlich. Ja, wie gesagt, Jesus bringt ein weiteres Gleichnis und diesmal geht es um Menschen, die die Aufgabe haben, den Besitz ihres Herrn in dessen Abwesenheit zu verwalten. Und zunächst treffen wir in den Versen 42 bis 44 auf einen treuen, auf einen guten Verwalter, der das verantwortungsbewusst tut. Und über diesen Knecht sagt Jesus, glückselig dieser Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird, in Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Also diesen treuen Knecht erwartet eine Belohnung, in diesem Fall eine Beförderung. Und dann gibt Jesus noch drei negative Beispiele. Als erstes treffen wir auf einen extrem bösen und untreuen Verwalter. Vers 45 und 46. Dieser Typ verhält sich, als sei er der Boss. Er missbraucht die ihm anvertrauten Güter, um sich selbst zu bedienen. Der Chef ist weg, ab in den Weinkeller. Ja, und er behandelt die anderen Knechte schlecht. Er tut also sehr bewusst genau das Gegenteil von dem, was der Herr von ihm erwartet hat. Und diesen Mann, sagt Jesus, erwartet eine furchtbare Strafe. Dann treffen wir in Vers 47 einen ignoranten Verwalter, der den Willen des Hausherrn kennt, ihn aber durch Nichtstun missachtet. Er erhält eine geringere Strafe als der andere, aber er wird trotzdem auch bestraft. Und dann in Vers 48 treffen wir auf einen unwissenden Knecht, der, warum auch immer, den Willen des Hausherrn nicht kennt, der aber dafür Dinge tut, die böse und schlecht sind. Ja, wir müssen beachten, dieser Knecht hätte wissen müssen, was der Meister will. Er ist ja schließlich sein Knecht, er ist bei ihm angestellt. Aber er weiß nichts. Das ist verantwortungslos, aber er kriegt auf jeden Fall die geringste Strafe. Und dann erklärt Jesus die unterschiedlichen Strafmaße in Vers 48 am Ende. Jedem, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden, und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Ist schon spannend, oder? Wenn man sich diese drei Negativbeispiele nacheinander ansieht, bemerkt man ein Muster. Der erste Knecht lebt, als sei er der König. Der zweite lebt, als habe der Wille des Königs keine Autorität für ihn. Der dritte Knecht verhält sich so, als habe er seinen König gar nicht kennengelernt. Ja, und bei allen dreien geht es letztendlich um ihren Gehorsam gegenüber dem Wort und dem Willen ihres Hausherrn. Nun, was hat Jesus mit diesem Gleichnis vor? Über wen redet er hier? Und die Frage stellt Petrus ja auch, aber Jesus beantwortet das nicht einfach so, sondern gibt uns eben dieses Gleichnis und er macht das ganz bewusst. Denn dieses Gleichnis spricht in gewisser Weise zu jedem Menschen, ob du Christ bist oder nicht. Denn zunächst einmal sind wir alle Verwalter. Das ist unsere Bestimmung als Menschen von der Schöpfung her. 1. Mose 2 macht deutlich, dass der Mensch geschaffen wurde, um die Schöpfung zur Ehre Gottes und zum Guten seiner Mitmenschen zu verwalten und zu gestalten. Das war seine Bestimmung, seine Berufung. Darin sollte er Erfüllung finden und damit sollte er seinen Schöpfer ehren und verherrlichen und seinen Mitmenschen dienen. Das Problem ist nur, wir haben uns alle ausnahmslos dazu entschieden, diese Berufung über den Haufen zu werfen und unser eigenes Königreich aufzubauen und zu verwalten. Wir wollten nicht Verwalter, sondern König sein. Wir haben seinen Willen missachtet und so oft das Gegenteil von dem getan, was er für richtig und gut erklärt hat. Und auf diesem Weg waren wir alle mal. Und Christus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um uns von diesem Weg zu erlösen. Er ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen, mit Gott dem Vater, sodass wir diese Bestimmung wieder zu Gottes Ehre leben können. Ja, und so ist die übergeordnete Botschaft hier sehr einfach. Es gibt nur zwei Optionen, dieses Leben zu führen. Mit Jesus als König oder mit mir selbst als König. Und eines Tages werde ich Rechenschaft darüber ablegen müssen, für welche Option ich mich entschieden habe. Und ich werde die Konsequenzen für meine Entscheidung sichtbar und spürbar erleben. Ja, Jesus stellt die beiden Möglichkeiten hier auch gegenüber, Belohnung und Segen oder aber Strafe und Fluch. Vielleicht hast du heute ja zugeschaltet und ich möchte dir einfach heute einfach mal mitgeben, uns allen mitgeben, es ist nicht egal, wie wir leben. Das ist eine feste Überzeugung des christlichen Glaubens. Es ist eine Überzeugung, die sehr konträr zu dem steht, was Menschen gerade in unserer Zeit denken und leben. Viele unserer Mitmenschen, sogar Christen, Menschen, die sich Christen nennen, leben mit der Überzeugung völliger Rechenschaftslosigkeit. Mit der Überzeugung, dass unser Handeln und unsere Entscheidungen, die wir treffen, keine Konsequenzen haben werden, die über das Leben hinausgehen. Wir leben einen konsequenten Existenzialismus. Alles, was zählt, ist dieses Leben. Es gibt nichts danach. Also kann ich jetzt tun und lassen, was immer ich will. Jesus ist da ziemlich klar anderer Meinung. Es ist nicht egal, wie du lebst. Du wirst eines Tages vor deinem Schöpfer stehen und dich darüber verantworten müssen, was du mit dem Leben und der Zeit, die er dir geschenkt hat, gemacht hast. Ob du für ihn oder für dich selbst gelebt hast. Ob wir Verwalter waren, die sein Wort ernst genommen haben, oder ob wir nur rein äußerlich zu seinem Haus gehörten, tatsächlich aber unser eigenes Reich aufgebaut und verwaltet haben. Kevin DeYoung hat das, ja, es ist schon eine harte Wahrheit, aber ich glaube, es stimmt, was er gesagt hat. Er hat gesagt, es wird eines Tages ein schreckliches Erwachen für Kirchenmenschen geben, weil wir so viel gewusst und so viel ignoriert haben. Ja, dass wir scheinbar rein äußerlich zu diesem Haus des Hausherrn gehörten, aber in Wirklichkeit die ganze Zeit im Keller unser eigenes Ding gedreht haben. Und für diese Menschen wird es ein furchtbares Erwachen geben. Sie wussten so viel, sie sind aufgewachsen in einer christlichen Familie, haben sich vielleicht sogar irgendwann mal taufen lassen, haben vielleicht die Lieder mitgesungen, aber in Wirklichkeit im Hintergrund und im Keller, und als der Meister nicht da war, ihr eigenes Reich gebaut und verwaltet. Ja, und Jesus redet zu uns heute in diese Situation. Er redet zu Menschen, die nicht zu ihm gehören. Er redet zu Menschen, die denken, sie würden zu ihm gehören. Und er redet auch zu denen, die wirklich zu ihm gehören, zu seinen Jüngern, und fordert sie auf, ihr sollt sein wie dieser treue Verwalter, nicht wie die anderen. Es ist mir nicht egal, wie ihr lebt. Es ist mir nicht egal, wie ihr als einzelne Christen oder auch als Gemeinde mit den Gaben, den Ressourcen und der Zeit, die ich euch geschenkt habe, umgeht. Es ist mir nicht egal, wie ihr mit den Menschen, die ich euch anvertraut habe, umgeht. Seid wie dieser treue Verwalter. Ja, wir müssen das verstehen. Jeder von uns ist von Gott als Verwalter eingesetzt. Mit unterschiedlicher, aber trotzdem großer Verantwortung. Ob du ein christlicher Leiter bist oder nicht, ob du Diakon dieser Gemeinde bist oder nicht, ausnahmslos jeder Christ ist dazu berufen, zur Ehre Gottes zu leben, sich für den Bau des Reiches einzusetzen und für das Gute seiner Mitmenschen. mit seinen Gaben, mit seinen Ressourcen, seiner Kraft, seiner Zeit. Wir sollen Verwalter sein, die treu ihren Dienst tun, als Diener des Königs, der wiederkommt. Und glaub mir, Jesus will uns ganz bestimmt nicht durch dieses Gleichnis Angst machen oder so. Ich glaube, er möchte uns zum einen wirklich motivieren. Er möchte uns motivieren, unser Denken und Handeln von der ewigen Realität des Himmels bestimmen zu lassen. Und eben nicht von der vergänglichen Realität dieser Welt, so wie der böse Knecht am Anfang. Ja, wir sollen in dem Bewusstsein leben und dienen, dass da ein König ist, dem wir gehören und dem wir Rechenschaft geben werden. Dass da ein Reich ist und das auf uns wartet, das größer und herrlicher ist als jedes Reich, das wir uns aufbauen könnten. Ja, Jesus sagt dir und mir, lass die Tatsache, dass ich in jedem Moment erscheinen könnte, dein Leben, dein Handeln und deine Entscheidungen formen. Lebe so, dass deutlich wird, dass nicht du der König deines Lebens bist, sondern ich. Lebe so, dass klar wird, dass dir mein Reich mehr am Herzen liegt als der Aufbau deines eigenen. Lebe so, dass für deine Mitmenschen sichtbar wird, dass es dir wirklich am Herzen liegt, mein Wort ernst zu nehmen. Ja, wir brauchen dieses Bewusstsein, dieses tiefe Bewusstsein in unserem Herzen und auch in unseren Köpfen. Ich gehöre jetzt schon zu einem Reich, das einmal sichtbar werden wird. Und meine Bestimmung ist es, die Ziele, die Prioritäten, das Wesen, die Liebe, die Vergebungsbereitschaft dieses Reiches sichtbar werden zu lassen, im Hier und Jetzt. Das Reich, das noch unsichtbar ist, soll in meinem Leben sichtbar werden, jetzt schon. Und dazu möchte Jesus uns motivieren. Seid diese treuen Verwalter. Und zum anderen, natürlich möchte Jesus uns auch klar machen, wie ernst er es damit nimmt, wie wir dieses Leben führen. Gerade als seine Jünger. Wir gehören nicht uns selbst, sondern ihm. Und an mehreren Stellen werden wir deshalb in der Bibel daran erinnert, dass wir auch als Kinder Gottes eines Tages Rechenschaft darüber ablegen werden, wie wir mit den Gaben und der Verantwortung umgegangen sind, die Gott in unsere Hände gegeben hat. Älteste und Pastoren werden eines Tages Rechenschaft darüber ablegen, wie sie die Gemeinde geführt und versorgt haben. Ehemänner werden Rechenschaft ablegen, wie sie ihre Frauen, die Gott ihnen geschenkt hat, behandelt und ihnen gedient haben. Väter und Mütter, wie sie ihren Kindern Christus nahegebracht haben. Christen im Allgemeinen werden darüber Rechenschaft ablegen, wie sie ihr Geld, ihre freie Zeit, ihre Kraft eingesetzt haben, wie sie ihre Prioritäten geordnet haben. Und ich möchte mich ganz besonders an die jungen Menschen jetzt gerade wenden, die vielleicht die Schüler, die jetzt gerade mehr Zeit haben als sonst. Wie setzt ihr eure Zeit jetzt gerade in dieser Corona-Zeit ein, wo ihr mehr Zeit habt? Seid ihr gute Verwalter eurer freien Zeit? Für was setzt ihr sie ein? Für Dinge, die eines Tages wie Staub sein werden und vergehen werden, oder für Dinge, die Ewigkeitswert haben? Aber das muss sich auch jeder andere fragen, nicht nur die Schüler, jeder Mensch muss sich das fragen. Wie setze ich meine Zeit ein, meine Ressourcen, mein Geld? Und deshalb frag dich einfach selbst, wie sieht mein Leben gerade aus? Welchem Verwalter hier in unserem Text gleicht mein Leben jetzt gerade? Und ich glaube, dass Jesus uns mit so einem Text ein bisschen wachrütteln will. Er will uns neu fokussieren auf unsere Bestimmung als gute Verwalter. Denn mal ehrlich, häufig ähneln wir doch irgendwie schon den Negativbeispielen in unserem Text. Wir versagen immer wieder darin, seinen Willen zu beachten und Menschen und Gaben, die er uns anvertraut hat, gut zu behandeln. Ja, manchmal ignorieren wir vielleicht sogar sein Wort ganz bewusst, weil es uns wehtut. Weil es uns einschränkt, scheinbar. Und Jesus, glaub mir, Jesus will keine perfekten Verwalter, aber er will treue Verwalter. Treue Verwalter. Und deshalb fragt er uns, wie lebst du in Anbetracht dessen, dass ich bald wiederkomme? Wie setzt du dein Geld, deine Zeit und deine Kraft ein, in Anbetracht dessen, dass mein Reich das einzige ist, das bestehen wird? Wie ernst nimmst du mein Wort, wenn es um deine Entscheidungen, die Entscheidungen deines Lebens geht? Wie ernst nimmst du mein Wort, wenn es um die Anordnung deiner Prioritäten geht? Noch einmal, deine Berufung und auch meine ist das Reich, das noch unsichtbar ist, durch unser Leben im Hier und Jetzt schon sichtbar zu machen. Das ist herausfordernd, oder? Ich habe mich unter der Woche bei der Vorbereitung der Predigt gefragt, wie würde ich wohl leben, wenn ich mit absoluter Sicherheit wissen würde, dass Jesus morgen wiederkommt? Und die Antwort ist, anders. Ich würde anders leben. Und dann habe ich innerlich gebetet, Herr, bitte gib mir doch die Kraft, jetzt schon so zu leben. Hilf mir, himmelwärts zu leben. Als treuer Verwalter, ob als Pastor, ob als Ehemann, ob als Freund. Hilf mir, himmelwärts zu leben. Und ich hoffe, dass wir uns von diesem Text neu motivieren lassen, eben himmelwärts zu leben. Als wartende Diener und als treue Verwalter, die zur Ehre Gottes für den Bau seines Reiches und zum Guten und zum Segen ihrer Mitmenschen leben. Lasst uns treue Verwalter sein, denn wir haben einen herrlichen König, der einmal wiederkommt, der erscheinen wird und uns belohnen wird. Auch das kommt hier vor in Vers 44. Über die ganze Habe wird er gesetzt werden. Und wisst ihr, was das heißt? Eines Tages, wenn Christus wiederkommt, werden wir nicht nur an seinem himmlischen Bankett sitzen, sondern wir werden mit ihm regieren. Wir werden unsere Bestimmung als perfekte Verwalter ausleben können. Wir werden darin Erfüllung und Freude finden. Und das ist was Jesus auch in Matthäus 25 sagt, wo er dann zu seinen Jüngern sagt, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das für euch vorbereitet ist. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Mit unermesslichen Segen für sein Volk, aber auch mit unvorstellbarem Gericht für seine Feinde. Und auf diesen Moment läuft die Geschichte dieser Welt, die Geschichte der gesamten Schöpfung hinaus. Wir alle, ob du willst oder nicht, ob du das glaubst oder nicht, aber wir alle, wir gehen unaufhaltsam auf diesen Moment zu. Den Moment, wo alles offenbar wird. Offenbar wird Christus in seiner Herrlichkeit, offenbar werden unsere Taten, offenbar wird, ob wir zu Christus gehören oder nicht, ob wir zwar fehlerhaft, aber dennoch treue Verwalter waren, oder ob wir unser eigenes Reich verwaltet haben. Und C.S. Lewis hat diesen Moment sehr eindrücklich beschrieben. Dieses Mal wird Gott in unverhüllter Herrlichkeit erscheinen. Es wird so ein überwältigender Moment sein, der entweder unwiderstehliche Liebe oder aber unwiderstehliche Furcht in den Menschen hervorrufen wird. Es wird nur diese beiden Optionen geben. Und wie wir reagieren werden, hängt davon ab, ob wir Jesus in diesem Leben als König und Herrn anerkannt haben oder nicht. Und ich hoffe so sehr, dass du Jesus als deinen Herrn und König kennst, als deinen Freund. Für diejenigen, die Christus erwarten, wird es ein Moment unwiderstehlicher Liebe sein und riesiger Freude. Was für ein Moment wird das für dich sein? Ich hoffe und bete so sehr, dass es für dich ein Moment sein wird, wo du voller Freude aufrufen wirst, da endlich ist mein König, gepriesen sei, der da kommt. Amen.